Ja, ich darf uns einladen zur heutigen Textlesung. Und da lesen wir aus Matthäus 26 die Verse 36 bis 46. Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Gethsemane. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen, und der Sohn des Menschen wird in die Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert.
Und wenn ich dann so ein Glas Wasser sehe, das dann liebevoll hingestellt ist, dann kommt mir immer so ein Vergleich oder so ein Gedanke. Ich weiß nicht, wie eure Erwartungshaltungen oder eure Erwartungshaltung ist. Jetzt kommt der Fremde, der nicht so oft da ist, der bringt jetzt so richtig was Neues. Nicht das, was immer Siegfried und René und Martin, jetzt mal richtig was Neues, wo man vergesst es. Was sagt die Bibel uns? Gerade da bei diesem Thema mit dem Wasser, deshalb denke ich immer daran, das ist so ein schöner Vergleich für mich. Ich persönlich habe noch nie in meinem Leben so wirklich Durst gelitten, dass ich davon reden könnte, ich hätte mal so richtig, ja, ich habe schon mal auf einer Wanderung eine Flasche Wasser vergessen mitzunehmen und dann war der halbe Tag halt. Und am Ende war dann nicht so, dass ich sagte, boah, jetzt so eine kühle Cola oder so, so wie die Werbung das darstellt, ich brauche das süße Zeug dann nicht. Wenn man Durst hat, was will man dann? Klares Wasser. Am liebsten nur klares Wasser, dass man den Durst stillt. Und das sagt die Bibel ja auch. Die Frau am Jakobsbrunnen, Jesus sagt zu ihr: Wenn du wüsstest, was ich dir zu geben habe, wenn du mein Wasser trinken würdest, du würdest nie mehr was anderes trinken und du müsstest auch nie wieder was anderes trinken. Ich habe das Wasser des Lebens. Also heute gibt es ganz simpel frisches Wasser für euch. Und ich hoffe, das ist euch genug. Ich bin davon überzeugt, dass es genug ist. Und die Textlesung haben wir schon gehört. Es geht um Jesus im Garten Gethsemane. In der Vorbereitung ist mir wichtig geworden, dass diese Geschichte, diese Begebenheit, Jesus im Garten Gethsemane, ja auf etwas hinsteuert, worüber wir uns alle jetzt im Moment freuen oder erwartungsvoll darauf zusteuern, auf Ostern. Auf die Begebenheit, dass Jesus ans Kreuz geht, für meine Schuld, für meine Sünden, dort diese Sünden vergeben werden, er als Sieger aufersteht, darauf gehen wir zu. Und das ist hier so im gewissen Sinne die Vorgeschichte. Aber auch davor beginnt ja schon etwas. Diese Begebenheit wird ja sehr viel weiter schon vorbereitet. Und deshalb möchte ich mit euch auch noch mal ein paar Verse vorher lesen. Ich möchte es auch nur grob überfliegen, dann kommen wir dann zu diesem eigentlichen Text. Wenn wir zum Beispiel den Vers ab Vers 30 schon mal lesen, Kapitel 26, Matthäus 26, ab Vers 30, da ist, dann die Rede davon, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und davor war dann die Situation, die Jünger mit Jesus in diesem Obergemach, und vorher war noch irgendwie was gewesen, da gab es so eine Geschichte in Kapitel 21, da ist Jesus, der zieht nach Jerusalem ein, vorbereitend oder reitet auf einem Esel, alles ist vorbereitet und da ist eine riesige Menge an Volk, die jubeln ihm zu. Ja, und nachher jubeln sie nicht mehr und irgendwie Jesus weiß, was auf ihn zukommt und erlebt in Etappen, wenn man so will, dass vorher alle sagen, ja, der ist es, den wollen wir, den brauchen wir. Und dann so etappenweise immer mehr Leute wegbrechen. Erst die große Volksmenge und dann sagt man so, naja, es muss jetzt nicht sein, dass ganz Deutschland dem Jakob zujubelt. Er kann gut damit leben, dass es nur die Frankfurter sind, die ihm zujubeln. Das ist so völlig okay, ja. Es muss nicht ganz Deutschland sein. Damit kommt man zurecht. Aber die Geschwister, die sollten ja schon zu einem stehen, oder? Und dann merkt er aber auch, nein, auch das wird weniger. Und es konzentriert sich immer mehr. Und so kommen wir jetzt hier, ist er mit seinen Jüngern unterwegs, in diesem Obergemach vorher, also vor Vers 30, sind im Obergemach. Und das Bild, was dazu gemalt wurde, wird genannt das letzte Abendmahl. Eigentlich ist das völlig falsch. Es ist das letzte Passamahl und das erste Abendmahl. Das sei nur mal dahingestellt, also auch mal gesagt, ja. Nicht jeder Titel eines Bildes stimmt. Aber haben wir uns schon mal gefragt, mit wem feiert Jesus dort? Das erste Abendmahl. Mit wem sagt er, mit euch habe ich jetzt Gemeinschaft? Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Das sind diejenigen, von denen er weiß, und es ist nicht nur Judas. Sondern er weiß, von allen, die da sitzen, alle werden sich an mir ärgern, alle werden mich verlassen. Keiner von denen, das sind meine engsten Begleiter, keiner von denen wird bei mir bleiben. Das weiß Jesus. Und denen teilt er das Abendmahl aus und sagt, hier, hab Teil an mir. Und dann ist ja die Frage, auch das wird ja an Ostern manchmal so gestellt, oder dargestellt. Also Jesus hätte die Macht und hätte die Möglichkeit, Nein zu sagen. Er sagt das von sich selber, so und so viele Legionen Engel habe ich zur Verfügung. Ja? Ein Engel würde reichen, um ihn vom Kreuz zu nehmen. Also er braucht nur darum zu bitten, er braucht das nur zu befehlen, er muss das aussprechen. Und dann ist er nicht mehr dort am Kreuz. Auch das wird ja in manchen Predigten an Ostern so dargestellt. Er hat sich dort an diesem Kreuz freiwillig hingegeben. Er hat sich dort festgehalten für uns, für mich, um damit wir erlöst werden. Und ja, das fängt aber schon vorher an. Wenn man sich ein bisschen, ich habe das auch lernen müssen bei der Vorbereitung, mit der Geografie Israels auskennt und dann ins Alte Testament hineinschaut, merkt man, es gibt so die Geschichte von einem König David, der fliehen muss. Oder fliehen wollte, ob er das muss, ist die andere Frage, geflohen ist. Vor wem ist er geflohen? Er dürfte gern mitarbeiten. Vor Absalom, seinem Sohn, der ihn stürzen wollte. Sein Sohn wollte ihn stürzen und er flieht. Welchen Weg geht er? Er geht genau diesen Weg, das Kidrontal, und kommt hier in Richtung Gethsemane. Und das ist das, was ich lernen durfte von der Geografie her. Und genau dort ist die Entscheidung. Der König David geht diesen Weg und geht dann nicht nach Westen, Gethsemane, sondern ins grüne Tal runter, sondern geht nach Richtung Osten, Wüste Judäa. Gute Versteckmöglichkeiten, tiefe Täler, Höhlen, wo man sich verstecken kann, trocken genug, dass kein anderer dahin will, so ungefähr. Ja? Also da kann man sich verkriechen. Dort geht der König David hin. Jesus geht exakt diesen selben Weg. Und wir lesen das hier, deshalb dieser 30. Vers. Nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Ja, sie gehen diesen Weg. Sie gehen diesen Weg, den auch damals der König David gegangen ist. Und dann in Vers 36 ist dann gesagt, da kommt Jesus mit ihnen an ein Gut namens Gethsemane. Er entscheidet sich nicht für die Flucht. Er hat sich schon im Vorfeld, das ist das, was mich so bei der Vorbereitung begeistert hat, schon im Vorfeld dafür entschieden. Dieser Garten Gethsemane ist nicht nur ein, wie manche es auch nennen, ein Garten der Pein, des Leidens, sondern es ist auch ein Garten der Entscheidung. Und zwar, wo Jesus sich ganz klar entschieden hat, diesen Weg gehe ich. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, was auf mich zukommt. Aber ich gehe diesen Weg und ich gehe nicht Richtung Wüste Judäa. Ich gehe nicht dort runter in diese Versteckmöglichkeit und verkrieche mich und verstecke mich. Ich rufe nachher nicht die Legionenengel, die mich befreien vom Kreuz. Nein, ich gehe diesen Weg. Und diese Entscheidung ist schon eine Entscheidung im Vorfeld. In Vers 30, nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, was haben sie denn da gesungen? Psalm 113 bis 118 wurde da wohl gesungen. Und wir haben im Vorfeld diese Verse, wo dann gesagt ist, da ist jemand, der mich verrät. Es wird auch darauf hingedeutet, wer es ist. Psalm 118, der 22. Vers. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Wenn man sich wenn man sich das so vorstellt, Jesus spricht davon, auch im Vorfeld spricht er davon, ich bin derjenige, es geht um mich, ich bin der Messias, ich bin der Erlöser. Und ihr wollt nicht. Ja? Sowohl bei seinen Jüngern, aber auch vorher schon bei den Pharisäern. Sie verwerfen ihn. Und dann setzen sie sich hin zum Passa, also nicht nur die Jünger und Jesus, sondern auch alle anderen, die zu derselben Zeit das gefeiert haben, setzen sich hin und singen diese Verse und wissen, das haben wir gerade getan. Das ist geschehen. Ja? Das ist der Eckstein, den wir verworfen haben. Das nur mal so im Vorfeld. Lass uns dann weitergehen. Gedanklich, dann haben wir die Verse 31 bis Vers 35. Da ist es sehr, sehr schön, dass die Geschichte kennen wir, die Begebenheit kennen wir. Da sagt eben Jesus genau das, da spricht Jesus zu ihnen, Vers 31, ihr werdet euch in dieser Nacht alle an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden sein werde, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Und da passiert was? Da antwortet Petrus und sprach zu ihm, ein sehr selbstbewusster Mann, ein Mann mit Führungsqualitäten, ja, der weiß, wer er ist. Der steht dann da und sagt zu ihm, da antwortet Petrus und sprach zu ihm, wenn sich auch alle anderen an dir ärgern, also die können ja schwach sein, ne? Also ich, aber ich nicht, so werde doch ich mich niemals ärgern. Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich, du Petrus, dreimal verleugnen. Petrus spricht wieder zu ihm, wieder dieses Selbstbewusstsein, dieses, da ist der Herr, der ihm das sagt, aber er sagt, nein, nein. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und dann kommt ein wichtiger Satz, weil wir diese Geschichte immer so gerne Petrus ankreiden. Und sagen, und der ist es und der hat da so viel Hochmut, hat er auch. Also ist alles richtig, ja. Aber dann kommt ein wichtiger Satz. Gleicherweise sprachen auch alle Jünger. Die waren alle, inklusive Petrus, alle überzeugt davon, also wir verraten unseren Herrn nicht. Das tun wir nicht. Was sie nicht begreifen und noch nicht verstanden haben, der Herr kennt ihre Herzen. Der Herr kennt ihr kennt sie durch und durch. Der Herr kennt uns durch und durch. Und er kennt ihre Wünsche, ihre guten Absichten, ihre Herzenseinstellung. Aber er kennt auch ganz genau ihre eigene Kraft und vor allen Dingen ihre Schwachheit. Sie haben ihn lieb. Daran dürfen wir nicht, oder müssen wir nicht zweifeln. Ich zweifle nicht daran, dass Petrus und die Jünger den Herrn von Herzen lieb haben. Dass sie ihn nie verraten wollten. Aber sie haben es getan. Sie sind weggegangen. Sie haben ihn verraten. Weil sie waren nicht in der Lage, ihn auf dem Weg zum Kreuz zu folgen. Diesen Weg musste er allein gehen. Frage: Warum musste Jesus, es gibt mehrere Gründe wahrscheinlich, aber einer, der mir sehr einleuchtet und mir wichtig ist, warum musste Jesus diesen Weg zum Kreuz alleine gehen? Oder diesen Leidensweg? Neben dem, dass das sein Auftrag war, okay, eine gute Antwort, aber warum konnten ihm die Jünger dabei nicht begleiten? Oder was wäre passiert, die Jünger hätten ihn begleitet, hätten ihn unterstützt, hätten mitgeholfen, hätten dazu beigetragen? Was wäre denn die heutige Geschichte? Also ich könnte mir vorstellen, das ist die heutige Geschichte wäre die, Jesus und seine Jünger haben für die Erlösung gesorgt. Das ist nicht das, was der Weg war. Jesus ist die Erlösung, nicht die Jünger. Kein Petrus, kein Jakobus, kein Johannes, so gut wie sie sind und waren. Die haben dazu, Jesus ist die Erlösung. Sein Blut ist es, was vergossen wurde und was die Erlösung bewirkt. Eine kleine Entschuldigung vielleicht für die Jünger, warum sie so schwach waren, was wir natürlich nie wären, wir hätten es geschafft, ja? Wir hätten unseren Herrn nie verraten. Aber wir haben auch einen klitzekleinen Vorteil. Wem fällt dieser Vorteil ein, nur der Unterschied von den Jüngern zu uns heute? Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben diesen Heiligen Geist, der uns Kraft gibt, der uns befähigt. Hatten Sie den Heiligen Geist? Nein, Sie hatten den noch nicht. Sie hatten ihn noch nicht. Und aus der Perspektive betrachtet, das ist jetzt eine eigene Predigt wahrscheinlich oder ein Thema, aus der Perspektive betrachtet, muss man Ihnen wahrscheinlich sehr viel mehr Respekt entgegenbringen und sagen, wow. Ja, klar, Sie hatten Jesus bei sich. Sie haben ihn persönlich erlebt. Aber das haben Sie alles in Abhängigkeit von Jesus, okay, aber aus der menschlichen Überzeugung und menschlichen Kraft getan. Sie hatten die Innewohnung des Heiligen Geistes in ihrem Leben nicht. Wir schon. Dafür dürfen wir dankbar sein. Sie sind geflohen, ist uns hier gesagt. Wird nachher gesagt, dass sie geflohen sind. Sie werden zerstreut. Aber was ist, und das ist mir wichtig nochmal im Vorfeld, Jesus sagt ihnen das so. Dann in Vers 32 ist aber auch noch die Aussage, wenn ich aber auferstanden sein werde, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Dieser 32. Vers, Jesus sagt ihnen, ihr Lieben, also ihr werdet mich verlassen. Aber erstens, ich habe ja mit euch schon das Abendmahl gefeiert, habe euch schon gezeigt, dass ich die Verbindung zu euch will, dass ich euch deswegen nicht verurteile oder sowas. Aber ich werde euch wieder wie die zerstreuten Schafe wieder sammeln, wenn ich auferstanden bin. Und dann werde ich euch vorangehen nach Galiläa. Das wird nach meiner Auferstehung passieren. Ich werde dieses Werk vollbringen und dann werden wir wieder gemeinsam, ich werde bei euch sein, wir werden wieder gemeinsam Gemeinschaft haben. Ich werde euch deswegen nicht verachten, verurteilen aufgrund eures Versagens. Auch etwas, was wir ja erlebt haben, am Tag unserer Entscheidung für Jesus, haben wir das doch erlebt. Genau das. Er kennt uns, er weiß, was wir getan haben, wo unser Versagen ist. Und er hat uns voller Gnade angenommen. Und wenn wir das noch verstärken wollen. Wer von euch, kann man ruhig mit Handzeichen machen, wer von euch glaubt daran, dass an dem Tag, an dem ihr euch für Jesus entschieden habt, er nicht nur wusste, was er euch vergibt in eurer Vergangenheit, sondern dass er genau wusste, jetzt vergebe ich dem Jakob die Sünden, er wird mein Kind, obwohl er noch das und das und das und das alles falsch machen wird. Ja? War das so? Also bei mir war das so. Ja. Er hat trotzdem Ja gesagt, hat mich trotzdem als sein Kind angenommen. Und das ist das, was wir hier auch sehen. Ja, ich habe erlebt, wie ihr versagt habt und ich werde noch erleben, wie ihr versagen werdet. Ihr werdet mich alle verlassen. Nicht nur ein Petrus wird mich verleugnen, alle anderen werden weglaufen. Ich werde allein da sein, weil es so sein muss, ja. Aber auch, weil ihr Angst habt, weil ihr eure Schwachheiten habt. Aber ich bleibe bei euch. Gehen wir zu Vers 36, gehen wir zum Garten Gethsemane, damit wir mal auf unseren Haupttext kommen. Dann kommt Jesus mit ihnen an einen Ort, genannt Gethsemane. Wer weiß von euch, was Gethsemane, das habt ihr oft schon gehört, bedeutet oder was das für, wie man das auf Deutsch übersetzen könnte? Weiß das jemand? Ölpresse. Warum Ölpresse? Was ist der Sinn dahinter? Es geht genau darum, dass man unter Druck gerät, Leid erlebt, also gepresst wird. Ja? Das ist diese bildliche Sprache dahinter. Jesus in diesem Garten. Und wir wissen wohl, man geht davon aus, dass er hier nicht zum ersten Mal in diesem Garten war. Ja? Dass das etwas ist, was er regelmäßig mit seinen Jüngern getan hat, dass er in diesen Garten gegangen ist. Darum wusste Judas auch, wo er zu finden sein wird nach diesem Passamahl oder ersten Abendmahl. Er ist dort öfters gewesen und jetzt ist eben diese Stunde da, wo dieser Name wirklich Wirklichkeit wird im Leben von Jesus, dass er wirklich das erlebt mit dieser Ölpresse, die ihn wirklich da zu schaffen macht. Für mich war das sehr, sehr beeindruckend zu sehen oder zu lesen und mir das nochmal neu wichtig zu machen, dieses Thema der Erlösung. Jesus geht zum Kreuz und stirbt für uns, wird oft so leicht dargebracht. Aber das ist gerade im Garten Gethsemane zu sehen, dass das überhaupt nichts Leichtes war, auch nicht für den Erlöser. Ja, das ist ja der Menschensohn, das ist ja auch Gottes Sohn, das ist ja Jesus, das ist Christus, das ist der Messias, das ist ja, der hält das ja aus. Wenn nicht der, wer dann? Ja, also das wird manchmal so, vielleicht auch unbewusst so etwas heruntergespielt oder ja, so ging es mir zumindest. Wenn man sich aber mit dieser Begebenheit hier beschäftigt und dann in den anderen Evangelien nachliest, diese Beschreibung, was passiert, Jesus ringt dort im Gebet. Und zwar so intensiv, dass er Blut schwitzt. Ja, das ist nur eine bildliche Beschreibung, sowas gibt es ja nicht. Doch, sowas gibt es. Das ist ein medizinischer Fakt, das existiert. Unter enormem psychischen, seelischen Stress oder Belastung kann es dazu kommen, dass das Blut durchs Gewebe austritt. Das ist Tatsache, das ist nicht eine bildliche Beschreibung irgendwie. Das ist tatsächlich so. Also dieser Mann, dieser Mensch, Menschensohn, der ringt und leidet dort. Er geht hier in diesen Garten Gethsemane, in diese Ölpresse hinein und dann, ja, warum jetzt auch gerade Gethsemane, warum wird das so deutlich gesagt, damit wir wissen, wo er ist? Nein, wie ich das vorhin sagte, sondern das ist jetzt hier diese Entscheidung, ja, das ist das, was, also nach meinem Verständnis, warum das hier auch so deutlich gesagt wird, erstens, weil es hier um das Leiden geht und dieser Name wichtig ist, aber auch, er ist diesen Leidensweg bewusst gegangen, er ist bewusst nach Gethsemane gegangen, nicht auf die andere Seite in die Flucht, in die Entfernung und ist nicht ausgewichen. Und dann spricht er zu seinen Jüngern, die mit ihm dort sind, setzt euch hier hin, setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Und Vers 37, und er nahm zu sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Drei seiner Jünger nimmt er mit, noch weiter. Weiter in den Garten hinaus. Warum diese drei? Ja, das ist die Frage, die man so, die einem auffällt. Warum nicht die anderen auch? Warum diese drei? sind Führungspersönlichkeiten. So machen wir das, weil wir das so von Jesus gelernt haben im Thema Jüngerschaft, auch heute noch in unseren Gemeinden. Wir schauen, wen wir anleiten, hineinführen in den Glauben, aber dann auch weiter in die Verantwortung hineinführen. Und wenn wir uns diese, wie gesagt, während wieder einzelne Predigten in Petrus anschauen, wozu und in welchem Maße Jesus ihn und Gott ihn weiterhin in seinem Leben gebraucht hat, auch den Jakobus, auch den Johannes, die mir persönlich sehr, sehr sympathisch sind, aufgrund ihres Namens, die Donnersöhne, ja. Das sind Menschen mit Herz, das sind Menschen mit Begeisterung, das sind Menschen, die auch mal laut werden können und sagen, jetzt ist der eine oder andere wach, ja. So, das sind Menschen, die gebraucht Jesus, mit ihren Charaktereigenschaften, mit ihren Wesenszügen. Wenn wir die Lebensbilder uns anschauen, es ist fantastisch, wozu Jesus sie gebraucht hat und wie sie im Reich Gottes dienen durften nachher. Aber dafür mussten sie auch hier in diesem Fall nah bei Jesus sein, um zu lernen. Und das ist etwas, was wir für uns auch mitnehmen dürfen. Wir in unserem heutigen Alltag mit Jesus, wir müssen uns bemühen darum, nah bei ihm zu sein. In jeglicher Situation, in jeglicher Herausforderung, nah bei ihm zu sein und zu lernen. Zu lernen, dass es zum Beispiel nichts bringt, zu jammern und zu sagen, Gott, lass das bloß nicht zu, ich bete jetzt zu dir und dann musst du mich erhören. Nein, Gott lässt das zu. Er hat das bei Jesus zugelassen, dieses Leid. Ja? Und wir kommen gleich noch darauf, wie Jesus betet. In Vers 38 ist dann gesagt, dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tode. Bitte, bleibt hier und wacht mit mir. Er sagt ihnen das, obwohl er weiß, das wird nicht passieren. Auch diese drei werden mich alleine lassen. Auch von diesen dreien werde ich enttäuscht. Wer von euch ist schon mal von einem Freund, einem engen Freund, einem nahen Bekannten, wie auch immer, enttäuscht worden? Ja, wer nicht? Andersrum gefragt, wer von euch ist der gute Freund, der einen anderen schon mal enttäuscht hat? Wir sind Menschen. Wir werden enttäuscht, wir enttäuschen. Jesus weiß das. Die werden mich verlassen. Und dann kommen wir gleich dazu, worauf sogar Jesus, so kann man es vielleicht formulieren, sich fokussiert, was auch für uns wichtig ist. Er geht halt weiter hier in Vers 38. Er sieht und weiß, was ihm bevorsteht. Und das macht ihm, das betrübt ihn und das macht ihm aber auch Angst. Aber, Vers 39, sehen wir dann, nachdem er sie gebeten hat, mit ihm zu wachen, ging er ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es irgendwie möglich ist, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn es irgendwie möglich ist. Wäre echt gut. Er lässt seine drei Jünger zurück, geht die letzten Schritte allein, fällt auf sein Angesicht. Dieser ganze Schrecken des Kreuzes, dieses ganze Bewusstsein, was da auf ihn zukommt, steht vor ihm. Und jetzt bitte jemand von euch, Hebräer 5, Vers 7. Hebräer 5, Vers 7.
Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Toten erretten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhöht worden.
Dieser Sohn Gottes, gleichzeitig Menschensohn, ist hier im Garten Gethsemane und Hebräer sagt uns lautes Bitten, aber was sagt es auch? Mit Geschrei. Da ist ein Leiden, da ist ein Kampf, der sich auch in dieser auch verbal zum Ausdruck kommt. Da ist eine Not. Was ist das für eine Not? Dieser Mann, der dort steht, hat in seinem ganzen Leben noch nie Berührung persönlicher Natur mit der Sünde gehabt. hat keine Sünde in seinem Leben. Wir können mit Sünde relativ gut umgehen. Warum? Weil sobald man Sünde in seinem Leben hat, stumpft man auch irgendwie dagegen ab. Man, ja, so, ja, okay, gesündigt, ja. Das tut nicht mehr so weh. Aber wenn man sich so dieses versucht hineinzudenken, dieser Mann hat noch nie Berührung mit der Sünde gehabt und sieht jetzt vor sich, was auf ihn zukommt, dieser Kelch, das heißt die Sünde, nicht die Sünde seiner Jünger, nicht die Sünde dieser 12 Jünger oder der 72 oder was auch immer, oder nicht die Sünde Israels wird auf ihm lasten, sondern was wird auf ihn gelegt? Die Sünde der gesamten Menschheit. Auf diesen reinen Menschen, der noch nie eine, das muss eine Last, wir können versuchen, uns dort hineinzudenken, wir werden es nicht schaffen. Ja, also mir geht es zumindest so. Man kann sich das in diesem Ausmaß nicht vorstellen, man kann das nur anhand dieser Bibelverse versuchen nachzuempfinden oder zu verstehen. Interessant ist, dass dann dieser Vers aus Hebräer oft gebraucht wird, von Bibelkritikern oder von Menschen, die versuchen deutlich zu machen, dass Jesus ja gar nicht wirklich tot war. Weil da steht ja in Hebräer, hat der Wolfgang ja gerade gelesen, Jesus wurde errettet, also aus dem Todesschrecken da, vom Tode. Ja. Also der war gar nicht tot. Steht ja in eurer Bibel, ihr lieben Christen. Was erzählt ihr denn da? Wenn wir dort hineinschauen, ist die Formulierung, die ist sehr, sehr wichtig. Er wurde nicht von Gott vor dem Tode bewahrt, sondern er wurde aus dem Todesschrecken oder wie nach der Übersetzung aus dem Tode gerettet. Und damit kommen wir zu dem Gedanken, den ich vorhin angedeutet habe oder angefangen habe. Selbst Jesus fleht zum Vater. Erspar mir dieses Leiden. Und wie oft beten wir auch als Menschen solche Gebete? Herr, ich möchte diese Krankheit nicht. Wenn du hast die Kraft, du hast die Macht, nimm sie weg, heile mich. Oder heile mein Kind, meine Frau, meinen Mann. Wir haben, und die Gebete sind ja berechtigt, wir dürfen ja so beten. Wir kommen zu dem Vater und wir sagen, das ist meine Not, das ist der Kelch, der vor mir steht, dieses Leiden. Ich will das nicht. Bewahre du mich davor, nimm es weg. Jesus spricht ja ähnlich. Und was macht sein Vater? Er ignoriert ihn, oder? Er hat ja nicht darauf reagiert, musste ja sterben. Was ist das für ein Vater? Er befreit ihn nicht vor dem Tod, sondern er beweist seine Macht, seine Allmacht, indem er ihn aus dem Tode rettet. Und es ist nichts anderes wie in unserem Leben und in unserem Alltag auch. Wir müssen manches erdulden, ertragen, manchen Kelch des Leides trinken, weil Gott es zulässt, in seiner Weisheit. Weil er weiß, das ist der richtige Weg für dich. Du sollst diesen Weg gehen, um mich zu verherrlichen. Das ist deine Aufgabe, deine Schritte sind jetzt so zu gehen. Du hast das zu tragen. Ich werde mich verherrlichen, indem ich dich, zum Beispiel, wie in diesem Fall bei Jesus, aus dem Tode errette. Bei uns ja auch. Jeder von uns, der ein Kind Gottes ist, hat genau das erlebt. Und das wird in Realität, werden wir das noch erleben in der Ewigkeit. Wir sind vom ewigen Tode befreit. Genau das haben wir erlebt. Das ist eine Botschaft, die hat keine andere Religion. Ja. Wir werden in Ewigkeit leben. Wir sind vom Tode befreit. Aus dem Tode heraus. Sterben, du bist, der alte Mensch ist gestorben, der neue lebt. Im Übrigen, nur mal so am Rand erwähnt, wir sind hier in einem Garten Gethsemane. Und derjenige, der hier steht und das alles erlebt, ist der sogenannte zweite Adam, so nennt ihn die Bibel auch. Und angefangen hat das Ganze, wo? Auch in einem Garten. Also für alle Gartenbegeisterte, ja, schaut mal in die Bibel, es gibt einiges über Gärten dort zu lernen. was darüber hinausgeht, über Aussehen und Ernte. Garten Eden, der erste Adam und Eva, die versagen. Und hier im Garten Gethsemane beginnt die Lösung, die Erlösung. Das Traurige ist, was hier weitergeht in Vers 40, wieder die Schwachheit der Jünger. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie wachend und eifrig im Gebet kämpfend, für ihn einstehend und nein, sie schlafen. Warum schlafen die Jünger? Warum passiert das in unserem Leben, dass wir im Geistlichen manchmal solche Phasen haben, wo wir schlafend sind, wo wir nicht aufmerksam sind? Weil die Jünger die Situation falsch einschätzen. Sie erkennen den Ernst der Lage nicht. Sie haben eigene Vorstellungen von dem, was Jesus ist, der Messias, der Erlöser. Ja, aber im Praktischen für mich wird uns befreien als Israeliten von den Römern und so weiter. Ja? Jeder hat so seine eigene Vorstellung, jeder hat so seine eigene Idee von Jesus. Aber es ist nicht die Idee, nicht der Gedanke Gottes, sondern die eigene Vorstellung. Und deshalb ist das für sie völlig jetzt hier, was hier passiert, nicht fassbar. Sie verstehen und sie begreifen diesen Ernst der Lage nicht. Sie sehen nicht, was dort passiert. Und ich glaube, dass es uns in unserem Alltag genauso geht, immer wieder mal, wenn wir zum Beispiel diese Gedanken, diese Formulierungen aus dem Epheserbrief nehmen, was ja da drin steht, da ist so ein Kampf, der stattfindet in den himmlischen Regionen, ja, dass dieser Kampf täglich stattfindet. Und wir lesen das so und denken, naja, ich sehe das nicht, oder? Sehe ich das? Nein, ich sehe das nicht. Und dann haben wir das nicht so oder oft nicht so präsent. Wenn du dann wieder als Kind Gottes durch den Alltag gehst und ins Gespräch kommst mit Menschen, die noch nicht im Glauben sind und sie dir von ihrer Not erzählen und du versuchst ihnen zu erklären, dass Jesus die Lösung ist, dass Jesus sie lieb hat und dass er sie befreien möchte. Und dann merkst du, wie du gegen die Wand redest, dass da ein Widersacher ist, ein Teufel ist, der sagt, nein, sie verstehen das nicht, ich lasse es nicht zu, dass sie es begreifen, ich halte ihre Augen zu, ich halte ihre Ohren zu, wie auch immer. Die drei Äffchen kennen wir, ja. So, dann dürfen wir nicht den hier machen und sagen, es macht keinen Sinn. Nein, dann weiter. Aber dann begreifen wir oder dann erleben wir diesen geistlichen Kampf, der ständig um die Seelen der Menschen stattfindet. Aber das ist ja oft, also ich kann jetzt nur von mir berichten, vielleicht seid ihr da, ich hoffe es für euch, geistlich weiter und habt das beständig auf dem Schirm. Ich habe das nicht beständig auf dem Schirm. Bei mir sagt das immer wieder mal so, dass ich sage, dass ich das nicht so auf diesen Ernst der Lage nicht so auf dem obersten Tablett habe. Hier, die Jünger, geht es genauso. Ja? Sie schlafen. Und er spricht zu Petrus. Zu wem spricht er? Zu Petrus. Zu diesem selbstbewussten Mann, der vorher gesagt hat, ich bin bei dir, ich sterbe für dich. Nur wach bleiben kann ich für dich nicht, aber sterben werde ich für dich. Ja? Aber schlafen muss der Mensch ja. So, sorry, das hat ja mit dem Sterben für dich nichts zu tun. Hat ja nichts mit Hingabe zu tun. Und zu ihm spricht er, der Herr Jesus, also nicht eine Stunde, nicht eine einzige Stunde bist du in der Lage, wach zu bleiben, mit mir zu wachen? Er spricht den Petrus an und das ist ja eigentlich schon, also ich empfände das als verbal eine Ohrfeige, oder? So zumindest eine harte Zurechtweisung. Aber Petrus versteht das gar nicht. Der begreift es gar nicht, was da gerade passiert. Und das Traurige ist eben, dass es noch eine sehr viel ernstere Situation nachher braucht, damit er begreift, was er dort gerade falsch gemacht hat. Vers 41 noch einmal, wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung, Moment mal, wieso geht Jesus jetzt hin, nachdem er enttäuscht ist von den Jüngern, wieder mal enttäuscht wurde? Sie sind eingeschlafen, haben nicht gewacht und gebetet, um ihn zu unterstützen, was er ja von ihnen, worum er sie ja gebeten hat. Wachet und betet, mit mir. Und jetzt beim zweiten Mal geht es gar nicht mehr um ihn. Er schaut seine Jünger an und sagt, wachet, Vers 41, wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung oder Anfechtung kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber ist schwach. Er kämpft. Er kämpft den Kampf seines Lebens. Kann man das so sagen? Ich glaube ja. Und er geht zu ihnen hin und sagt, ihr Lieben, jetzt guckt auf euch. Ich fordere von euch gar nicht mehr, dass ihr mit mir und mich unterstützt. Es geht um euch. Guckt auf euch und euer Leben. Ihr müsst wachsam sein. Ihr müsst beten, damit ihr standhaft sein könnt. Er weiß eben ganz genau um ihre Schwachheit. Er sagt ihnen das, ja. Der Geist ist willig. Ich sehe euren Willen, euren Geist. Aber ich sehe auch die Schwachheit eures Fleisches. Und dann, okay, achtet auf euch. Das ist eine Liebe, von der ich nur immer wieder neu lernen, wirklich neu lernen kann. Ja? Neu lernen kann, nicht so ich-bezogen, ich-zentriert zu sein, sondern auf die anderen zu schauen und um ihr Wohlergehen mich zu kümmern, um ihr geistliches Wohlergehen in der Gemeinde, den Menschen, denen ich diene, den Geschwistern, denen ich diene, aber auch denen, denen ich begegne, die noch nicht im Glauben sind, das zu sehen. Sie haben wirklich in ihren 3 Jahren Begleitung von Jesus nicht wirklich viel gelernt, könnte man meinen. Zumindest haben sie nicht gelernt, wie schwach sie im Fleisch sind. Das haben sie noch nicht begriffen. Dann in Vers 42 geht er zum zweiten Mal hin und betet und spricht, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Wenn wir Matthäus lesen, Vers 39 ist das, glaube ich. Genau, die Formulierung, da sagte Jesus ja, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er ist derjenige hier, also in Matthäus, und dann lesen wir in Markus ist das, lesen wir diese Situation, und da ist dann die Rede, da sagt Jesus nicht, was ich will, sondern was du willst. Ist zwischen was und wie irgendein Unterschied? Und warum berichtet das eine Evangelium davon, dass Jesus sagt, Markus, wie bei Markus Evangelium, was du willst, Herr, also nicht was ich will, sondern was du willst, und hier wie. Ich fand das interessant, das zu lernen, für mich, auch in der Vorbereitung zu erkennen und zu verstehen. Wir haben die verschiedensten Berichte in den Evangelien, und jeder Evangelienschreiber hat so seinen Schwerpunkt, seinen Blickpunkt, seine Blickrichtung. Wie beschreibt Markus, oder als was beschreibt Markus die Person Jesus Christus? Als den Knecht, als den Diener. Was macht ein Knecht, ein guter Diener, ein guter Knecht, was macht er? Der sagt, Chef, was immer du sagst, werde ich tun. Ist das eine gute Einstellung? Sehr gut, als Diener, sehr gut. Matthäus beschreibt aber Jesus als was? Als den Messias, als den Sohn Gottes, als den Erlöser, als König. Und da ist schon wieder etwas mehr erwartet. Es geht nicht, dass der König einfach nur das tut, was ihm gesagt wird, sondern die Frage ist auch, wie tut er das? Mit welcher Haltung? Einfach zu sagen, ja Vater, das was du sagst, das tue ich, ist zu wenig. Und das zeigt uns Matthäus, dass Jesus das auch so formuliert und sagt, nicht nur was, sondern auch wie. Im Gehorsam. Und der Hebräerbrief beschreibt uns das auch, dass Jesus selbst in dieser Situation Gehorsam seinem Vater gegenüber gelernt hat. Musste Jesus was lernen? Scheinbar ja. Müssen wir das lernen? Nicht nur zu sagen, ja Vater im Himmel, ich tue, ich gehe. Aber, naja, hast du gesehen? Ich habe getan. Ich war gehorsam. Aber mit welcher Haltung? Ich habe die Menschen das Evangelium gebracht. Wenn du nicht dich für Jesus entscheidest, gehst du in die Hölle. Ist das die Wahrheit? Ja. Braucht es diese Formulierung ab und zu? Ja, bin ich fest von überzeugt. Dürfen wir dabei stehen bleiben und dann in Armen setzen? Nein. Da fehlt das Wie. In Liebe. In Liebe darauf hindeuten, aber es gibt die Möglichkeit. Aus Liebe hat Jesus, ist Jesus ans Kreuz gegangen. Für dich, wie gebe ich diese Wahrheit weiter? Das war mir noch einmal wichtig, darauf hinzuweisen. Das ist das, was hier in Matthäus so mit diesem kleinen Wort, deshalb sind manchmal die kleinen Worte so wichtig, was und wie, ja, ob jetzt was steht oder wie steht, wenn man im Deutschen eine 4 hat, ist das einem völlig egal. Ja? Aber wenn man dann erklärt bekommt, hey, da ist ein Unterschied, dann leuchtet einem das ein und sagt, ja, tatsächlich, jedes Wort in der Heiligen Schrift hat seinen Schwerpunkt und seine Bedeutung. Ja, ich bin mal wieder mit der Zeit über. Lasst uns dann ein bisschen zu den letzten Versen gehen. Zu den Versen, zum Vers 43 und 44. Er findet sie wiederum schlafend beim dritten Mal, denn ihre Augen waren beschwert und er ließ sie. Er ließ sie und sagt gar nichts zu ihnen und geht wiederum hin und betet zum dritten Mal. 43 und 44. Und was ist dann bei diesem dritten Gebet gesagt? Er sprach dieselben Worte. Weißt du, wenn du als Kind Gottes ins Gebet gehst, es ist ganz, ganz wichtig, dass du genau weißt, wie du zu formulieren hast, was du zu sagen hast, welche Worte du gebrauchst, am besten noch genau vorbereitet, dass du bloß nichts Falsches sagst und nicht zu viel sagst. Und wenn du 2-3 Mal betest, dann bloß nicht wiederholen, sondern ist das so, wie wir beten? Nein. Wir öffnen unser Herz und die Bibel sagt uns, unser Heiliger Geist vertritt uns im Gebet vor Gott. Er formuliert das so, dass wir, auch wenn wir nur stammeln und manchmal nur seufzen, ja, dann wird das übersetzt. Nicht mit Google Translate, das ist ganz schrecklich, ja, sondern der Heilige Geist macht die Übersetzung. Und das kommt richtig gut. Und was macht, und das ist nicht schlimm, 3, 4, 5 Mal, 10 Mal, 15 Mal dasselbe zu beten. Was hast du auf dem Herzen? Öffne dein Herz, sag es dem Vater. Was macht Jesus hier? Er geht jetzt 3. Mal ins Gebet und öffnet sein Herz und sagt, Vater, das ist meine Sorge, das ist mein Problem. Hier, ich gebe es dir ab. Ich will in dieser Beziehung mit dir leben und reden und diese Beziehung leben. Und es ist mir völlig egal, dass andere Menschen mich hören und sagen, jetzt betet er schon zum 275. Mal für seinen Bruder, der nicht im Glauben ist. Also er sollte langsam begriffen haben, spätestens nach dem 270. Mal, das wird nichts mehr. Und dann steht eine Schwester da, das so im Hinterkopf immer, die ihr Leben lang für ihr Kind gebetet hat und kurz bevor sie verstirbt, erlebt sie diese Gnade, dass ihr Sohn zum Glauben kommt. Und wie viele bei uns in der Gemeinde haben diese Schwester, wir haben immer samstags Gebetsstunde, jetzt betet sie schon wieder für ihren Sohn. Jahrelang. Man kann das, wie sagt man so, oder man kann das so abfällig und so sagen, ach, ist gut, lass gut sein. Oder man kann es bewundern. Sagen, genau das ist Beziehung. Genau das ist Beziehung mit unserem Vater im Himmel. Das Herz öffnen und zeigen, darum geht es mir. Das ist mein Anliegen. Und es braucht keine neuen Worte und es muss nicht anders formuliert werden. Genau darum geht es. Dann kommt der Vers 45 wieder zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Sehr liebevoll, oder? Ach, macht ruhig weiter mit eurem Schlafen. Ist okay. Ihr seid wahrscheinlich müde. Siehe, die Stunde ist nahegekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht jetzt auf, lasst uns gehen. Siehe, nahegekommen ist der, der mich überliefert. Er hat in diesem Gebet, in diesem Gebetskampf, in diesem Schwitzen, in diesem Blutschwitzen, in diesem Ringen etwas erfahren. Das ist richtig und gut ist, sich auf seinen Vater zu verlassen, dass der Vater keine Fehler macht, dass der Vater den richtigen Weg für mich hat. Und das gibt ihm und es gibt uns in unserem Alltag auch Ruhe. Ihr habt alle, mit Sicherheit, jeder einzelne von euch in eurem Leben Situationen gehabt und werdet sie noch haben, wo ihr unruhig werdet, wo ihr sagt, warum, wieso, weshalb, warum muss das jetzt sein, Vater? Und ihr werdet erleben, wenn ihr ins Gebet geht und das dem Vater abgibt, ihr werdet nicht erleben, unbedingt, das kann euch keiner versprechen, das verspricht euch auch die Bibel nicht, dass Gott dann das einfach wegnimmt und es euch gut geht, ja, und ihr alle glücklich werdet auf dieser Erde und das keine Probleme, nein, aber ihr werdet erfahren, dass ihr innere Ruhe bekommt und wisst, Gott geht diesen Weg mit mir. Er macht keinen Fehler. Und bei Jesus war es eine Nummer härter. Er wusste, da werden 3 Stunden am Kreuz sein, da wird mein Vater nicht mit mir gehen, der wird nicht da sein. Das passiert uns nicht. Wir haben Gott, unseren Vater, immer bei uns. Wir haben den Heiligen Geist immer in uns. Wir werden dieses Alleinsein, wie Jesus es erlebt hat, nicht erleben. Wir werden diese Ruhe haben und ich wünsche euch, dass ihr das wirklich verinnerlicht. Lasst uns versuchen, das Ganze zusammenzufassen. Worüber haben wir heute so nachgedacht? Was war vom Text her wichtig? Der Garten Gethsemane ist ein Ort, der uns die wahre Größe, so empfinde ich das, die wahre Größe unseres Herrn Jesus zeigt. Wie groß er ist. Und nicht, weil er dort stark und mächtig erscheint, sondern weil er dort schwach ist, weil er dort kämpft, weil er sich seinem Vater anvertraut, weil er nach Hilfe sucht. Ja? Seine Jünger schlafen, Jesus ringt im Gebet. Nicht um sich selber zu retten, darum ging es ihm nie. Er hat nicht gesagt, Vater, da muss ich irgendwie drum herum kommen. Er wusste, dass es sein Weg ist. Er hat ihm nur gezeigt, sein offenes Herz, ich ertrage das nicht. Ich kann das nicht alleine. Aber er musste alleine. So, er hat das nicht gemacht, um sich selbst zu retten, sondern um den Willen des Vaters vollkommen zu erfüllen. Darin ist er uns ein Vorbild. Diesen Wunsch zu haben in unserem Herzen, Geist ist willig, Fleisch ist schwach, aber diesen Wunsch im Herzen zu haben, Vater, ich möchte deinen Willen tun. Er sieht diesen Kelch, er sieht dieses Leiden, er sieht diese Qual, die auf ihn zukommt. Er weiß, niemand anderes außer ihm kann diesen Weg gehen und doch sagt er, nicht wie ich will, sondern genau so wie du willst, so will ich auch. Und hier zeigt sich einfach seine Liebe, die stärker ist als jede Angst, die er hat. Hier zeigt sich sein Gehorsam, dieser Gehorsam, der so tief geht, der so tiefgehend ist, der einfach beispiellos ist, von dem wir lernen können, von diesem Gehorsam. Und wir haben darüber gesprochen und uns angeschaut, die Jünger, die uns heute unsere Schwachheit zeigen, wie wir Menschen, wie wir schwach sind. Sie wollen treu sein, so wie wir auch treu sein wollen. Sie können es nicht aus ihrer eigenen Kraft. Wir können es auch aus der eigenen Kraft nicht. Und genau da drin, wir haben das vorhin gehabt, vor dem Gottesdienst, dieses Gespräch, genau darin wird diese Gnade Jesus noch größer. Ja? Er bleibt treu, obwohl wir untreu sind. Immer wieder. Obwohl wir versagen, bleibt er treu. Er geht diesen Weg allein, den Weg, den wir nicht gehen konnten, den die Jünger nicht gehen konnten. Und doch kommt er zurück nach der Auferstehung und sagt, jetzt gehen wir diesen Weg gemeinsam. Gethsemane, dieser Garten Gethsemane ruft mich dazu auf, ich hoffe euch auch, hinzuschauen auf Christus. Hinzuschauen auf Christus, auf seinen vollkommenen Gehorsam, auf seine unbegreifliche Liebe und seine tiefe Hingabe. Das hat mich sehr, sehr begeistert, seine tiefe Hingabe an den Willen des Vaters. Das ist der Wille des Vaters. Und der Vater hat einen Willen, hat einen Weg, das sagt uns die Bibel, für dich und für mich. Wir dürfen diesen Weg gehen, ganz persönlich. Diese Situation, dieser Garten Gethsemane, dieses Handeln, Jesus ruft uns dazu auf, unsere eigene Kraft nicht zu überschätzen. Ja, der ein oder andere von uns ist so ein Petrus oder auch so einer von den Donnersöhnen und sagt, hier, ich kann. Ja, überschätzt euch nicht, überschätzt eure eigene Kraft nicht, sondern lasst uns lernen, wachsam zu leben, betend zu leben, immer in dem Bewusstsein, aus eigener Kraft können wir es nicht, wir sind abhängig. Wir sind abhängig von unserem Vater, wir sind abhängig von seiner Kraft, wir sind abhängig von seiner Bewahrung, wir sind völlig abhängig von ihm. Und dann tut Gott Wunder. dann tut Gott Wunder in deinem Leben. Wenn du diese Abhängigkeit lebst, er dich gebrauchen kann, wie er das möchte, dann erlebst du Dinge, die sind wunderbar. Also am Ende lass uns festhalten, der Weg unserer Erlösung. Und das ist das, was mir neu wichtig geworden ist, auch hier gerade, begann nicht erst am Kreuz, sondern schon hier im Garten Gethsemane, dort, wo Jesus sich entschieden hat. Er hat sich hier schon entschieden, ich gebe mich gehorsam in die Hände meines Vaters. Hier findet diese Entscheidung schon statt. Ich gehe diesen Weg, ich bin Gott, meinem Vater gehorsam, und hier beginnt unsere Erlösung. Und weil er diesen Weg gegangen ist, dürfen wir heute in Gnaden in dieser Erlösung leben. Und dafür ihm die Ehre allein. Amen.